Guten Morgen miteinander. Ja, Gott ist so gut. So wunderbar ist er. Keiner wie er. Der Drucki. Ah, da, sorry. Ja, wie letzten Sonntag angekündigt, geht es heute weiter mit dem Grund zur großen Freude. Als ich gestern Abend spazieren ging und mit Jesus redete, habe ich zu ihm gesagt, Herr, eigentlich fühle ich mich absolut nicht kompetent, über dieses Thema zu sprechen. Was habe ich denn schon für große Herausforderungen gehabt? Was für große Prüfungen? Ihr wisst ja, der Grund zur großen Freude. Wir sind ja im Jakobusbrief und da sind wir bei dem ersten oder zweiten Vers, wo es heißt, erachtet es als einen besonderen Grund zur großen Freude, wenn euer Glaube auf mannigfaltige Art geprüft wird. Yippie! Mein Glaube wird geprüft. Wie gesagt, ich habe zu Gott gesagt, Herr, mein Glaube wurde nur so wenig schon geprüft. Wir bekommen immer wieder, das wisst ihr ja, SMS von unseren Freundinnen, vor allem von unserem Bibelschulfreund in der Ukraine, das Pastor über mehrere Gemeinden. Wenn ich denke, was die jetzt für Prüfungen durchleben. Seine Gemeinde hat 300 Flüchtlinge aufgenommen, die alles verloren haben, die vor dem Nichts stehen. Er hat geschrieben von einer Frau von seiner Gemeinde, Witwe jetzt mit 6 Kindern. Ihr Mann machte einen Hilfseinsatz und wurde erschossen. Steht sie mit 6 Kindern alleine da. Hey, was habe ich für Glaubensprüfungen? Ich fühle mich nicht kompetent, über das zu sprechen. Ehrlich gesagt nicht. Klar war mein Unfall auch kein Zuckerschlecken. Klar war es nicht so lustig da. In einem fremden Land, die medizinische Standard ist nicht genau wie hier, aber es ging alles super. Also ich würde auf einem hohen Niveau klagen, wenn ich sagen müsste, ich wurde wirklich geprüft. Und doch, nach dem Unfall, habe ich gedacht, Herr, das packe ich nicht. Ich will lieber sterben, ich finde es nicht mehr lässig. Das Leben so. Ich habe es euch schon mal gesagt, Ich habe gesagt, Herr, ich habe Angst, dass ich deine Hand loslasse, dass ich meinen Glauben verliere. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich lasse deine Hand niemals los. Und genau um das geht es, glaube ich, wenn der Jakobus uns sagt, achtet es als erlauter Freude, wenn euer Glaube geprüft wird. Er sagt nämlich auch, warum wir das als lauter Freude erachten sollen. Weiter lesen wir im dritten und vierten Vers. Ihr wisst doch, dass er, unser Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gottes Ziel mit solchen Glaubensprüfungen ist also, uns zu stärken, uns tadelloser und stärker zu machen. Und darüber sollen wir uns freuen. Und wenn wir es ganz genau betrachten, heißt es auch nicht, juppi, mein Glaube wird geprüft, sondern erachtet es als lauter Freude. Also es geht um die Bewertung der Prüfung. Es geht nicht um das Gefühl der Freude, sondern wie erachten wir es? Achten wir es als Gott will mich nur peinigen? Oder achten wir es als Gott will sich in meiner Situation als lebendig erweisen? Gott will mich stärker machen. Gott will mich reifer werden lassen. Um das geht es. Im 1. Korinther 10, 13 lesen wir, die Proben, auf die euer Glaube bis hergestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfungen über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr bestehen werdet, bestehen könnt. So ist unser Gott. Er sorgt dafür, dass wir bestehen können. Er ist der Gott, der gesagt hat, wenn du durchs Wasser musst, ich bin dabei. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin mit dabei. Natürlich betrachten wir Menschen Prüfungen nicht unbedingt als Juppie. Wir haben Angst vorm Scheitern. Jakobus sagt jedoch, wir dürfen uns freuen, weil wir wissen. Ihr wisst jedoch, hat er doch geschrieben. Ja, wissen wir. Wissen wir, dass diese Prüfungen nicht da sind, dass wir scheitern, sondern dass wir überwinden, dass wir stärker werden. Und das ist doch eigentlich tatsächlich ein Grund zur Freude, oder? Wenn wir wissen, können wir in die Prüfungen gehen. Mit Herr, ich weiß, du bist da. Du verlässt mich nicht. Du lässt meine Hand niemals los, selbst wenn ich dich loslassen würde. Bist du immer noch da. Und du gibst mir nie mehr an Prüfung, als dass du mich auch fähig machst, sie zu überwinden. Der Hebräer schreibt, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als einen Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Hebräer 12, 11. Kleiner Einschub. Von denen, die sich erziehen lassen. Mit anderen Worten, man kann sich der Erziehung Gottes entziehen. Aber Gottes Erziehung ist gut, weil am Ende tragt sie Frucht. Am Ende entsteht Gutes daraus. Der Volksmund sagt ja, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ein guter Spruch mit eigentlich viel Wahrheit. Jedoch nach dem Unfall, wenn man mir so etwas gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich will nicht stärker werden, dieses Leben passt mir nicht mehr so, wie es jetzt ist. Ich wäre eigentlich lieber gestorben, als stärker zu werden, damals. Aber im Nachhinein können wir erleben, dass, wenn ich jetzt zurückschaue, dass es wirklich wahr ist, es macht mich stärker. Diese Sprüche hätten mir zwar nicht geholfen, aber was mir half, ist zu wissen, Gott ist da. Ebenso, wenn er sagt, ich lass dich nicht los. Was mir half, war immer wieder, mich bei ihm auszuweinen. Ihm zu sagen, wie frustriert ich bin, wie schwierig ich das Leben jetzt finde. Und ihn einfach auch anzubeten. Das Singen von so Texten wie, du bist mein Zufluchtsort, das macht etwas mit einem. Das tat mir so gut. Ich habe dauernd eigentlich mich berieseln lassen mit Worship und habe oft einfach ihn nur angebetet. Und das tut der Seele so wohl. Abgesehen davon war mir Jürg natürlich auch eine riesige Hilfe. Und im Rückblick kann ich wirklich sagen, dass diese Zeit zwar nicht so schön war, aber sie hat uns zusammengeschweißt. Sie hat meiner Beziehung mit Gott eine Tiefe gegeben. Und ich weiß, dass auf meinem Mann Verlass ist. So oder so, wenn ich in dem Rollstuhl sitzen geblieben wäre, ich weiß, er wäre zu mir gestanden. Und das gibt eine Tiefe und eine Sicherheit. Gott meint es gut mit uns, immer gut. Und daran dürfen wir nicht zweifeln. Und weil er uns so sehr liebt, lässt er uns eben auch nicht so, wie wir sind. Sein Hauptziel mit uns ist nicht, dass wir einfach glücklich sind, sondern sein Hauptziel ist, dass wir in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. So lesen wir im Römer 8, 29a, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Und Petrus ruft uns dazu auf, in den Fußstapfen Jesu zu folgen. In seinen Fußstapfen zu treten und seinem Beispiel zu folgen, 1. Petrus 2, 21. Ja, halten wir uns mal kurz vor Augen. Wie war denn Jesus? Was kommt dir als erstes in Sinn? Seine unglaubliche Liebe. Seine Demut. er, der Allmächtige, wurde ein hilfloses Kind, hat sich zum Abschaum der Welt gemacht. In ihm war kein bisschen von Egoismus. Er starb am Schluss den furchtbaren Tod eines Verbrechers. Leute, das ist unser Vorbild. Also ich meine natürlich nicht den Tod eines Verbrechers zu sterben, sondern eine solche selbstlose Liebe. Eine solche Hingabe hat nie etwas Schlechtes gemacht. Und damit wir diesem Jesus ähnlicher werden, gibt es eben noch einige Kanten und Ecken abzuschleifen. Bei mir zumindest. Zurück zu Jakobus und dem besonderen Grund der Freude. Was sind denn so Prüfungen genau? Wie sehen sie aus? Für jeden anders, oder? Wahrscheinlich ist für uns die Hauptglaubensprüfung nicht erfüllte Gebete. Was ist los mit dem Gott, der doch versprach, unsere Gebete zu erfüllen? Warum hört er nicht? Warum sterben liebe Mitmenschen, obwohl doch so viel für sie gebetet wurde? Warum verliert ein Christ, guter Arbeiter, seinen Job? Warum haben wir mitmenschliche Probleme? Das alles kann eine Glaubenskrise auslösen. Tausende von Christen werden wegen ihrem Glauben verfolgt. Ich denke, das ist die härteste Prüfung überhaupt. Ich habe gerade kürzlich wieder ein Buch gelesen mit ihren Lebens- oder musste ich vielleicht eher sagen mit ihren Leidensgeschichten. Sehr eindrücklich und ermutigend und herausfordernd. Ein Grundton verbindet sie alle miteinander. Jesus ist es wert. Wir hier im Westen haben ganz andere Herausforderungen. Aber die Frage bleibt wahrscheinlich die gleiche. Was ist uns Jesus wert? Der Autor dieses Buches, ein Amerikaner, der hat verfolgte Christen überall auf der Welt besucht und wollte von ihnen lernen. Er kam zum Schluss, dass nicht der Islam, der Kommunismus, der Buddhismus oder weiß ich was die größte Herausforderung für den christlichen Glauben ist. Im Gegenteil, dort, wo die Kirche verfolgt wird, dort wächst sie erstaunlicherweise fast am schnellsten. Was ist denn die größte Hemmschuh? Der größte Hemmschuh ist die Lauheit. Dieser schwächliche Glaube, dieser Kopfglaube. Das kommt wohl daher, dass wir, ich inklusive, noch nicht wirklich begriffen haben, was es heißt, sich selber zu sterben und diesem Christus zu leben. Es geht nämlich in der Nachfolge von Jesu weit mehr um irgendwie ein sich selbst optimieren und diszipliniertes Leben führen, christliches Leben führen. Es geht um das Sterben meiner selbst, das Verändertwerden von meinem Charakter. Ein Leben in diesen neuen Dimensionen, die Jesus verheißen hat. Und ich glaube, letztendlich liegt eben darin wirklich die größte Befriedigung von unserem Leben. Wenn wir uns nicht mehr selber um unsere eigene Achse drehen, sondern wenn wir für höhere Ziele leben. Wenn wir ihn im Fokus haben. Könnte es sein, dass wir hier im Westen das Leben in Fülle mit einem problemlosen Leben verwechseln. Ein Leben ohne große Herausforderungen und demnach eifern. Wir nehmen an, dass das Leben in Fülle ein easy Leben ist, dass alles gut klappt. Wir sehen ja es fast schon als Glaubensprüfung an, wenn unsere Kaffeemaschine aussteigt oder unser Auto uns im Stich lässt. Mich inklusive. Aber das geht doch um etwas ganz anderes. Wie wäre es, wenn Leben in Fülle ist, diesem Jesus mehr Raum zu geben und sich selber weniger wichtig zu nehmen? diesem Jesus noch mehr nachzueifern, noch ähnlicher ihm zu werden, das Kreuz auf sich zu nehmen. Ich weiß, das ist heute völlig unpopulär. Aber das hat Jesus gesagt, wir müssen uns selber sterben, das Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Für mich in meinem Alltag bedeuten Glaubensprüfungen eben nicht, dass ich verfolgt werde, sondern genau das, dass ich mir selbst sterbe, dass ich meine Komfortzone wieder mal verlasse, dass ich mich nicht so wichtig nehme, dass ich sein Reich über meine Wünsche stelle. Das hat leider oft auch mit Verzicht zu tun. Was mich dabei ermutigt und auch herausfordert, sind ebenso Lebensgeschichten von Menschen, die alles auf Gottes Karte gesetzt haben, die unglaubliche Opfer bringen. Natürlich nicht wegen den Opfern, sondern wegen der Frucht, was daraus dabei herauskommt, ermutigt mich das so. Und da kommt eben die große Freude wieder ins Spiel. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Glaubensherausforderungen uns stärker, tadelloser und fester machen, dann löst doch das eigentlich Freude in uns aus. Denn wir alle wollen hoffentlich stark und tadellos sein, oder? Übrigens ist die Aufforderung des Jakobus hier, dass wir es als Freude erachten sollen, nicht nur ein guter Ratschlag, es ist eigentlich sogar ein Befehl. Ja, kann man denn Freude befehlen? Das Gefühl der Freude glaube ich nicht, aber die Entscheidung zur Freude denke ich schon. Es ist eine Entscheidung gegen Selbstmitleid, eine Entscheidung gegen Verzweiflung, eine Entscheidung gegen Rebellion und eine Entscheidung fürs Vertrauen, fürs Glauben, fürs Dranbleiben, fürs Dankbarsein. Ich für mich muss mich immer wieder entscheiden, freudig meinen Dienst hier zu tun, freudig hier zu sein. Ich muss mich immer wieder entscheiden, bei Jesus das abzuholen, was ich brauche. Und ihm dankbar sein für all das Gute, das ich habe. Manchmal ist es ein Glaubenskampf. Manchmal plätschert das Leben eben nicht einfach so dahin. Und ich glaube, das ist eben auch ganz gut, wenn unser Glaube nicht nur so sanft dahin plätschert, sondern wenn wir herausgefordert sind, uns ihm noch mehr hinzugeben, ihm noch mehr zu vertrauen, bei ihm noch mehr abzuholen, was wir brauchen. Dann erleben wir eben auch, dass er eine zuverlässige Hilfe ist und ein echter Zufluchtsort. Natürlich ist der Moment der Prüfung nicht lässig und möchten wir lieber das umgehen. Aber wenn wir zurückschauen, können wir sagen, ja, es hat sich gelohnt. Jesus hat sich wieder mal bewiesen. So unangenehm der Unfall war und mit allen Konsequenzen, ich möchte ihn trotzdem nicht missen. Also schreit natürlich überhaupt nicht nach Wiederholung. Aber es gab meinem Leben eine Tiefe. Ich habe erlebt, dass das, was ich glaube, wirklich wahr ist. Außerdem können wir in den Dingen, in denen wir geprüft sind, auch anderen dienen und anderen ein Segen sein. So schreibt Paulus: In all unseren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. 2. Korinther 1, 4. Meine Erfahrung, was es heißt, eine Hirnverletzung zu haben, half mir später. Bei meiner damaligen, also späteren Arbeit dann beim begleitet Wohnen für Menschen mit Hirnverletzung. Ich wusste genau, wie sie sich fühlen. Nicht aus einem Buch, sondern eben aus eigener Erfahrung. Und genau das finde ich so cool auch bei unserem Gott. Er wurde Mensch, wir haben es heute schon gehört. Er wurde Mensch und hat alles durchlitten, was wir uns auch nur vorstellen können. Er kann aus eigener Erfahrung genau sagen, wie es sich anfühlt. Und er versteht uns darum so gut. Das finde ich so genial an Gott. Er ist nicht ein Gott da oben irgendwo, sondern er kam hier und hat mit uns gelebt, hat unsere Leiden, unsere Krämpfe durchlebt. Und wie ist denn Jesus mit seiner größten Prüfung umgegangen? Er hat sich vor Augen geführt, wozu er leidet. Und das sollen auch wir tun. Dafür ruft uns der Hebräerbrief auf. Dort heißt es, wir wollen den Blick auf Jesus richten, den Wegbegleiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Hebräer 12, 2 und 3 aus der NGÜ. Mir gefällt es besonders auch, wie es die Message recht frei übersetzt. Dort lesen wir, behaltet Jesus im Auge, studiert, wie er es gemacht hat, weil er nie aus den Augen verlor, dass große Freude auf ihn wartete, erduldete er den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Wenn ihr in eurem Glauben müde werdet, oder wir können auch sagen, wenn ihr in eurem Glauben herausgefordert seid, wenn ihr in eurem Glauben geprüft werdet, dann schaut auf ihn. Das wird Adrenalin in euren Seelen freisetzen. Ich finde das so cool, das Adrenalin in euren Seelen freisetzen. Wenn wir auf Jesus schauen und ihn vor Augen halten, dann wird das uns beflügeln. Dann wird das uns befähigen, über uns selber hinauszuwachsen. Weil er so wunderbar ist. Weil er so gute Gedanken über uns hat. Weil er uns gibt, was wir nötig haben, um jede Prüfung zu bestehen. Und wozu das Ganze? Weil eben ein glorreiches Ende auf uns wartet. Weil es um mehr geht als um dieses Leben hier auf der Erde. Es ist ja nur ein Tropfen im Vergleich mit dem Ozean der Ewigkeit. Weil es sich lohnt, in die Ewigkeit zu investieren und nicht alles von diesem Leben hier auf Erden zu erwarten. Und weil Jesus es eben wert ist, oder etwa nicht. Er ist es wert, dass wir an ihm dranbleiben, dass wir uns völlig ihm hingeben, dass wir unser Leben ganz für ihn leben. Weil er gut ist, immer gut ist, daran ändert keine Glaubensprüfung. Erlauben wir niemals, dass Glaubensprüfungen uns an der Güte Gottes zweifeln lassen. Denn dann haben wir schon verloren. Wenn wir uns nicht mehr sicher sind, dass Gott auf unserer Seite ist und dass er es gut mit uns meint, dann ist schon 1:0 für uns. Also negativ. Letztendlich geht es in allem darum, dass dieser Jesus mehr Raum in uns bekommt. Dass unser Denken, Wünschen, Handeln, unser ganzes Sein von ihm erfüllt wird. Wir dürfen uns freuen, ja wir sollen sogar, wenn es manchmal nicht so einfach ist, weil das sollte uns näher zu ihm treiben, dass wir bei ihm abholen, was wir nötig haben. Und das zeigt uns auch, dass Gott uns wachsen lassen will, dass er interessiert ist, dass wir weiterkommen. Ich möchte lernen, mich immer wieder zu freuen in ihm, auch wenn es nicht einfach ist manchmal, auch wenn ich herausgefordert bin. Ich möchte lernen, mich zu freuen und bei ihm abzuholen, was meine Seele nötig hat. Denn ich weiß, ich kann noch lernen. Es hat noch viel Raum nach oben. und ich möchte wachsen, ich möchte unbedingt diesem Jesus ähnlicher werden. Ich möchte unbedingt, dass mein Leben Frucht bringt. Und das geschieht eben leider nicht einfach so, Papa. Das sind manchmal Herausforderungen. Aber mit Gottes Hilfe können wir diese Herausforderungen schaffen. Er ist immer da. Er lässt uns an nichts mangeln. Er ist der Gott, der sogar mit angesichts unserer Feinde uns den Decktisch, den Tisch deckt und den Becher überfließen lässt. Im Angesicht aller Herausforderungen ist er der Gott vom gedeckten Tisch und dem überfließenden Becher. Das tut unserer Seele wohl. Keine menschlichen Hilfen, keine menschlichen Lösungen. Manchmal gibt es auch keine menschlichen Lösungen. Manchmal ist der einzige Weg einfach auf die Knie, eben wie wir vorher gesungen haben. Unsere Kämpfe auf den Knien, kämpfen wir unsere Kämpfe und Gott begegnet uns. Fassen wir ganz kurz zusammen. Prüfungen nutzt Gott, um uns stärker zu machen, um uns näher zu sich zu tragen. Jede Prüfung hat den Sinn, uns niemals den Sinn, uns zu zerstören, sondern uns zu stärken, uns zu festigen, uns reifer werden zu lassen. Und das, wenn wir das genau betrachten, ist ein Grund zur Freude. Auch wenn unsere Gefühle manchmal nicht mitspielen. Aber es ist ein Grund zur Freude, wenn wir näher zu Jesus kommen und ihm ähnlicher werden. Bevor wir nun zum Abendmahl kommen, einen kleinen Einschub als Botschafterin von Open Doors und weil, wie schon oft erwähnt, es uns wirklich sehr viel hilft, wenn wir beten für verfolgte Christen. Jürg und ich machen das jeden Tag, also heute ist er nicht da, aber ich habe schon für das gebetet, aber normalerweise machen wir das zusammen und ich habe da ein paar von diesen Gebetskalendern bestellt. Es ist nur ganz ein kleiner Text jeden Tag. Können wir beten für irgendein Anliegen von unseren verfolgten Geschwistern. Ihr könnt das nachher mitnehmen, wenn ihr das mögt. Und ich muss ehrlich sagen, das hilft mir extrem, weil das bringt manchmal meine Kämpfe wieder in die richtige Relation. Wenn ich denke, wow, lese ich da hier eben von einer Witwe oder weiß ich was, die wegen Jesus alles verloren hat, von der Familie verstoßen wird und so weiter. Es hilft mir, es bringt mich in Relation. Also, das wäre das für nachher, jetzt noch zum Abendmahl. Ich schlage vor, dass wir ganz bewusst unseren Blick auf diesen Jesus richten, bevor wir das Abendmahl nehmen. Schauen wir auf zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danken wir ihm für wer er ist in unserem Leben. Nicht einfach ein Gott irgendwo da draußen, sondern unser Freund, unser Beistand, unser Liebhaber. Der es unserer Seele wohlgehen lässt. Und wieso das? Kann er das alles? Weil er sich ganz hingegeben hat. Weil er eben die Schande am Kreuz ertragen hat. Überleg dir auch, wo du in deinem Glauben noch wachsen möchtest. Vielleicht wo du auch gerade herausgefordert bist. Bring das Gott und nimm dann das Brot und den Wein oder den Traubensaft als himmlische Vitamine, als Stärkung deiner Seele, als Symbol von diesem Bund, diesem Liebesbund, den Gott mit uns eingegangen ist. Das ist kein gesetzlicher Vertrag, das ist ein Liebesbund. Und dieser Liebesbund kann niemals gekündigt werden. Gott kündigt den niemals auf, egal wie wir uns verhalten. Er steht uns immer bei und hilft uns in jeder Situation. Wollen wir ihm einfach danken für seinen zerbrochenen Leib, der für uns den Sieg ist? Sein vergossenes Blut, das uns von Schuld reinigt, das uns freien Zugang zum Gnadenthron gibt? Kommen wir vor diesen Gnadenthron und freuen uns an dem, was Jesus für uns getan hat. Und vor allem an dem, wer er für uns ist. Sabine hat mit dieser Frage begonnen, wer ist dieser Jesus für dich? Gut, wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau um das geht es. Wer ist Jesus für uns im Alltag? Am Morgen, wenn wir aufstehen und die Kaffeemaschine vielleicht nicht geht, oder? Jesus ist da. In allem will er unsere Quelle sein und uns füllen mit seinem Geist, dass sogar Ströme von lebendigem Wasser aus unserem Leib gehen. Das ist nicht meine Erfindung, das steht in der Bibel. Jetzt möchte ich noch beten und dann feiern wir dieses Abendmahl, diesen Sieg, diese Wiederherstellung, die wir erfahren konnten durch den wunderbaren Jesus. Jesus, ich will dir einfach jetzt wirklich von Herzen danken für den, wo du bist für uns. Du bist wunderbar. Jesus, danke, danke, danke. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns dreist. Immer dreist du uns. Herr, wenn wir nicht mehr selber gehen mögen, dann dreist du uns erst recht. Und wir wollen immer wieder sagen, Herr, wir wollen, dass du Quellen und der Mittelpunkt von unserem Leben bist. Wir wollen unsere Augen aufheben zu dir, am Anfang und Vollenden von unserem Glauben. Und das setzt wirklich Adrenalin in uns frei. Herr, das freut uns so, wer du bist für uns. Wunderbarer Jesus, herrlicher Heiland, danke für das Blut, das du vergossen hast für uns. Danke, dass du dein Leib zerbrechen lassen hast für uns. Wir wären hoffnungslos verloren ohne dich. Wir haben die Hölle verdient. Und du hast uns den Himmel bereitet. Eine herrliche Ewigkeit. Und in dem Leben da schon, Herr, gibst du uns so viel Segen. Danke, 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 Jesus. Danke, Jesus. Und wir wollen jetzt auch gerade noch beten für all die Menschen, die es nicht ein bisschen so gut haben wie wir. Wir denken gerade an den Krieg, Jesus, wir bitten dich, dass du einfach dort gegenwärtig bist und Menschen berührst, Herr. Menschen tröstest, sie zu Hoffnungsträgern machst, sie erleben lässt, dass du real bist, dass du ein treuer Versorger bist und bleibst. Schick du Vögel oder lass du auf Wasser aus dem Felsen kommen, was auch immer. Lass deine übernatürliche Versorgung ihnen zuteil werden, Jesus. Wirk du ganz mächtig, Herr. Danke, 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 Jesus. Danke, dass du bald wirst wiederkommen, Herr. Wir freuen uns. Wir freuen uns, Herr, dass du dein Reich wirst aufrichten. Ein Friedensreich. Ein Reich, wo es keine Tränen und kein Leid und kein Schmerz mehr wird geben. Alles wegen dir, Jesus. Danke vielmals. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.